Über die Liebe haben wir auf dieser Fahrt auch gesprochen. Dass ich, ein Kater, der erforschen möchte, was der Mensch ist, zuvorderst mich nach der Liebe erkundigen solle. So Daniels Worte. Alles andere komme danach. Ich saß auf dem Vordersitz. Nebel war draußen. Daniel musste langsam fahren. Das war mir recht. Ich mag es nicht, wenn der Himmel über meinem Kopf durch die Windschutzscheibe rast. Und da sagte Daniel ein Ähnliches, wie ich Rotpeter über seine Sehnsucht nach dem wilden Tiersein habe sagen hören. Wer liebt, der sehnt sich nach jemandem, der so ist wie er. Aber eben das sei grundfalsch gedacht, fuhr Daniel fort. Wer so denke, verwechsle Liebe mit Verliebtsein. Und wer denke, dass Letzteres eine Vorstufe von Ersterem sei, der irre schon wieder. Liebe sei nachgerade die Antithese zum Verliebtsein, nämlich dessen Überwindung. Er habe eingesehen, dass ein zweiter Mensch, der so ist wie er, in dieser Welt nicht existiere. Man muss Kompromisse schließen. Liebe sei schön, aber nicht spannend. Sie sei wahrscheinlich eher gemütlich. Sie sei gesund, mache aber nicht schlank. Sie lasse einen eher zunehmen. Er sei das spannende Leben satt. Die Pubertät führte er aus, während er den Toyota seines untreuen Freundes über Deutschlands Autobahnen lenkte, ist spätestens mit 16 abgeschlossen. In der Pubertät lernt der Mensch, sich selbst zu lieben, oder er lernt es nicht. Wenn nicht, lernt er es nie mehr. Bis 22, 23 lernt er, sich in irgendjemand anderen zu verlieben, das heißt, jemanden zu suchen, der so ist wie er. Wenn er Verliebtheit bis dahin nicht gelernt hat, lernt er es nie mehr. Bis 25 aber müsse der Mensch die Liebe kennenlernen, sonst bleibe er übrig. Er sei jetzt 21, also höchste Zeit, mit der Liebessuche zu beginnen. Weil ich von der Liebe nichts verstehe, schwieg ich und hörte ihm nur zu und muckte auch nicht auf, wenn mir das eine oder andere rein formal unlogisch erschien. Und natürlich sprach er über Julius und Yvonne, den Betrüger und die Betrügerin, die ihm so viel Leid zufügten. Er wolle sich mit ihnen aussöhnen, sagte er. Man müsse dialektisch denken. Der Friede, den man gebe, den bekomme man zurück oder so. In diese Richtung ungefähr, denke er. Er überlege, ob er im Sommersemester anstatt der Lehrveranstaltung über den Wiener Kreis um Moritz Schlick, Rudolf Carnap und Otto Neurath das Seminar über Hegel belegen solle, das Herr Professor Liesmann anbiete. Hegel sei immerhin der Superdialektiker unter den Philosophen. Ein Denksystem lege er vor, meine Güte, ein Ozeandampfer sei der Mann, den könne man vom Ruderboot aus nicht einfangen, das sei klar. Aber vielleicht verstehe er nach dem Seminar mehr, nicht unbedingt mehr von Hegel, aber von der Liebe, eben dialektisch gesehen. Der Schmerz sei der Liebe im Weg, beflügle sie aber gleichzeitig. Es komme darauf an, das Verhältnis der beiden zueinander zu verändern, so dass die Liebe ein wenig mehr Gewicht erfahre, was zu einer Art Kettenreaktion hin zum Guten führe. In diese Richtung ungefähr, denke er. »Woher weißt du das alles?« fragte ich dann doch. Darauf antwortete er nicht. »Ach, das Philosophische Institut! Wie gern hätte ich es einmal besucht! Dort werden angeblich nicht nur große Gedanken gedacht, sondern auch Witze erzählt, sogenannte Philosophenwitze. Was ist das? Die partielle Negation im An- und Umsein des passiven Ursprungs des Unendlichen. Antwort: Ein Loch im Unterhemd der Mutter Gottes. Da brüllt der Philosoph. Unser Eins zeigt kein Verständnis. Wie euer Eins bei unseren Witzen kein Verständnis zeigt. Nicht einmal bei einem unserer Besten. Warum vergisst die Katze den Bandwurm nicht? Weil sie der Amsel ins Auge spuckt. Wir kugeln uns und quietschen und ringen nach Luft, freilich wieder ohne zu lachen. Hunde, zumal die Wiffen, schmunzeln wenigstens, während bereits das Krokodil, wie ich bei deinen und du bei meinen Witzen, nur schaut.